Ich habe sehr, sehr viel Angst gehabt vorher. Also beim ersten Bein komischerweise noch nicht. Wahrscheinlich habe ich noch gedacht, ja gut, das eine Bein, aber ich habe ja noch das andere Bein, ne?
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Hülya Marquardt. Sie ist Mama, hat eine Modeboutique und ist Influencerin. Ihre Videos auf Instagram werden zig Millionenfach geklickt. Super erfolgreich, eine glückliche Frau und das alles ohne Beine. Die wurden nämlich amputiert, als sie 18 Jahre alt war. Was sie macht, wie sie lebt und was ihr Hoffnung gibt, darüber reden wir heute. Hülya, schön, dass du da bist.
Dankeschön,
Steffen. Herzlich willkommen.
Ja, danke.
Großartig, dass du hier bist. Sag mal, ich habe geschaut, eines deiner Videos hat über 55 Millionen Klicks. Mhm. Das neueste von Lady Gaga hat 3 Millionen.
Ach so, okay.
Ja, nur mal so zum Vergleich. Okay. Du gehörst so zu den Megastars der Social-Media-Szene. Wie kam es dazu?
Ja, die Idee kam 2017. Mein Mann und ich waren in Italien im Urlaub und er macht so gerne Bilder, also schon von klein auf fotografiert er total gerne und hat auch viel so Naturbilder einfach fotografiert. Und dann hat er irgendwann mich am Strand mal fotografiert und meinte, du Hülya, ich glaube, wir sollten mit den Bildern auf Social Media mal was machen. Ich glaube, da kann man wirklich was bewegen. Und ich habe das nicht verstanden, was er genau damit meint. Ich habe gesagt, ja, okay, was willst du denn da mit den Bildern und was? Und er sagt, ja, sowas wie Insta gibt's. Und ich glaube, ich sollte mit den Bildern einfach rausgehen oder wir sollten in die Öffentlichkeit gehen. Und dann kam das dann so 2017, ja.
Ja, auf die Idee kommen vielleicht auch andere mal im Urlaub. Man könnte das auch mal posten, aber es geht dann doch nicht so durch die Decke. Es sind besondere Bilder. Wie fühlt sich das für dich eigentlich an, diese persönlichen Bilder, die dann so eine riesen Reichweite haben?
Ja, also ich wundere mich tatsächlich manchmal auch selber und denke so, wie kommt das, dass so das Video oder das Bild so viele Klicks bekommt? Keine Ahnung, aber es ist schon enorm, was auch auf Social Media auch alles mittlerweile irgendwie möglich ist. Du kannst da einfach sehr viel bewegen, ohne dass du irgendwo hingehen musst, sondern es passiert irgendwie, du sitzt zu Hause und auf einmal.
Ja, zu Hause ist ein gutes Stichwort. Man muss mal sagen, du zeigst dich ja mit Prothese und ohne Prothese. Und du zeigst, wie du die Prothese anziehst. Also es wird einfach was sichtbar von deinem Leben als Frau ohne Beine. Und das wird dann geteilt und du teilst dein Leben. Wie fühlt sich das für dich an? Bist du öffentlich oder bist du persönlich oder wie ist beides verbunden?
Also für mich ist das, fühlt sich das immer alles ganz normal an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt da Gedanken mache und sage, ja, ich bin jetzt ohne Beine unterwegs oder so. Das ist einfach so. Aber scheinbar scheint es irgendwie manche Menschen zu bewegen, dass ich mich so zeige. Oder so von wegen, wie kannst du dich so trauen, dich zu zeigen? Manche wundern sich. Und ich denke so, und ich wundere mich manchmal auch, warum die Leute das so denken. Weil ich denke, ja, okay, das ist so normal.
Irgendwie kommt schon rüber, wow, die ist ja mutig. Das ist so ein Eindruck, den man hat. Die Bilder und Videos sind aber auch super ästhetisch. Die sind einfach schön anzusehen, wie das Ganze gestaltet ist. Und es ist so eine Mischung von, ja, man schaut sich das gerne an am Strand, du auf dem Skateboard oder... Und dann kommt so eine Irritation dazu, so eine Überraschung. Manchmal sitzt du auf dem Bett und deine Beine liegen, die Beine in Anführungszeichen, liegen neben dir. Und dann kommt beides zusammen. Das sind schöne Effekte und zugleich zeigst du auch, was dein Leben ausmacht und kennzeichnet und prägt.
Also ich finde so, also Dennis macht ja, mein Mann macht immer die Bilder und die Videos. Und es ist schon so, dass wir denken, es darf auch einfach mal witzig sein. Und ich finde das eigentlich auch mal ganz cool, die Beine abzulegen und daneben stehen zu haben. Es löst bei manchen einfach so einen Schock aus. Aber ich glaube, dass sich das so auch verändern kann, dass die Gesellschaft dann auch sich dadurch verändern kann und dass das auch irgendwann nicht mehr so eine große Rolle spielt, ob die Beine dran sind oder nicht dran sind. Und das ist einfach passiert.
Ja, genau. Das ist, und also ich finde die Bilder ja nie schockierend, sondern sie haben so eine Leichtigkeit. Genau das vermittelst du ja ein Stück weit damit. Dass nämlich das Schwere, Dramatische und wo man denkt, boah, das ist ja eigentlich furchtbar, das kommt dann in einem Gesamtrahmen, der ästhetisch ist, der schön ist, wo man dich auch strahlend sieht und wo das irgendwie normal ist. Das ist irgendwie so, ja, das ist mein Leben.
Danke, ja.
Sag mal, Dysmelie, das ist eine genetische Krankheit, Befindlichkeit, Prägung, die dich prägt, dein Leben prägt. Lass uns das kurz erklären. Was ist das genau? Es hat was mit den Extremitäten, Händen, Füßen und Beinen zu tun, ne?
Ja, das ist eine Fehlbildung. Also an den Händen sieht man es auch gleich, weil ich habe nur 6 Finger. Und ich hatte immer 6 Finger. Also ich bin so auf die Welt gekommen. Und das war auch an den Beinen so, dass ich die Knochen, also Oberschenkel alles okay, aber die Unterschenkelknochen nicht ganz normal ausgeprägt waren, wie jetzt bei dir. Und deswegen, genau, das ist halt eine Fehlbildung.
So bist du auf die Welt gekommen. Die Fehlbildung war schon da und du hattest beide Beine. Also die Beine waren da, die wurden später amputiert. Da kommen wir dann später dazu. Aber das Ganze prägt dein Leben. Du hast ein Buch geschrieben. Das hat den wunderbaren Titel Läuft. Und auf dem Cover bist du zu sehen, wie du auf der Straße sitzt, eben ohne Beine. Ja. Und das hat auch was von diesem Humor. Kann man das sagen? Läuft bei dir im Leben?
Würde ich tatsächlich sagen. Also es ist mit manchen Herausforderungen im Leben, wie bei jedem anderen auch. Aber ich würde sagen, es läuft. Also es läuft und es ist... Wenn man mich vielleicht so sieht, wird man sagen, weiß nicht. Aber für mich ist das eher so, dass ich sage, ich bin sehr dankbar dafür. Und es kann es nicht besser beschreiben, wie einfach nur ein Wort und sagt einfach nur läuft.
Du bist verheiratet, ihr habt einen gemeinsamen Sohn, du arbeitest ganz normal. Du hast jetzt eben dieses Buch, du bist auf Insta unterwegs, du hast eine faszinierende Geschichte, auch Familiengeschichte mit... Wow, mit Hochs und Tiefs, darüber reden wir gleich, auch was dich da geprägt hat, auch tief verletzt hat und wie du damit weiterlebst, auch was Vergebung für dich bedeutet. Aber bevor wir all das anschauen, lass uns eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde machen. Die gehört zu diesem Podcast mit dazu. Ich gebe dir 2 Alternativen.
Ja.
Du entscheidest dich für eine oder legst eine dritte dazu oder sagst einfach was von Käse oder wie auch immer. Lass uns einsteigen.
Okay, gerne.
Erste Alternative, Strand oder Berge?
Strand.
Eigentlich ja, oder? Also wenn ich habe auch kein Bergbild bei dir gefunden irgendwie.
Echt? Ja, ich finde auch. Also absolut Strand. Also ich Wasser, Sonne, ja, das passt.
Passt schon. Privat oder öffentlich?
Privat.
Instagram oder Buchhandlung?
Oh, Buchhandlung.
Ach ja.
Ja, das kam jetzt rausgeschossen. Ja, ich liebe Buchhandlung. Ich liebe es.
Das ist schon auch ein bisschen geil. Das sagt die Influencerin mit 346.000 Followern oder wie viel?
Ja, aber es holt mich einfach total runter und ich liebe es, in andere Welten einzutauchen. Definitiv. Auch da, ja.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Das ist wirklich ich liebe Bücher einfach. Und die habe ich schon als Kind sehr, sehr gerne gelesen. Deswegen.
Mir geht es auch so, in jeder fremden Stadt, in der ich bin, gehe ich in der Fußgängerzone in die Buchhandlung.
Ja, und das ist so schön, weil ich mache das auch total gerne und mit unserem Sohn vor allem auch. Der liebt es mittlerweile auch, mit uns da reinzugehen.
Er ist 4 Jahre alt. Ne?
Ja, er ist 4 Jahre alt, aber das sieht man mal, weil wir auch ständig da drin sind, dass er das dann natürlich auch übernimmt irgendwann, aber es ist cool.
Ja, gute Prägung. Behaltet es bei. Ja. Normal oder besonders?
Puh, normal oder besonders?
Es ist eh eine blöde Alternative.
Weder noch.
Oder beides vielleicht.
Besonders ist immer so ein, weiß nicht, ich kann mit diesem Wort besonders auch so schwierig was anfangen. Normal oder besonders? Ja, okay, vielleicht beides, so eine Mischung vielleicht.
Lass mal stehen. Türkei oder Deutschland?
Oh, da kann ich mich nicht entscheiden. Beides. Geht beides?
Geht beides.
Okay. Ich sag beides.
Es gibt keine Regeln.
Das ist, okay, dann sage ich auf jeden Fall beides.
Beides gehört zu deinem Leben dazu, gehört zu deiner Identität auch dazu. Werden wir gleich noch hören. Alt oder neu?
Neu.
Traurig oder glücklich?
Glücklich.
Da kommt ein Strahlen. Letzte Alternative, Familie oder Freunde?
Beides.
Ist auch gut.
Beides.
Das eine kann das andere auch nie so wirklich ersetzen. Ne?
Ja.
Aber Stichwort Familie, in deinem Buch erzählst du davon. Lass uns mal vorne beginnen. Dein Großvater kam nach Deutschland als so klassischer Gastarbeiter, ne? 60er Jahre.
Genau. Ja.
Alleine, oder?
Ganz alleine, ja. Das war einer der ersten auch, der nach Deutschland kam. nach Siegen. Wir kommen halt, also ja, Hagen, Siegen, aber er ist als erstes nach Siegen gekommen.
Also im Westen Deutschlands.
Genau.
Und er kam, hatte Familie in der Türkei, vier Kinder, richtig?
Ja, genau.
Und er kam alleine hierher, um hier zu arbeiten und hat das Geld nach Hause geschickt.
So war es, genau.
So hat es begonnen. Dein Opa hat ganz schnell Deutsch gelernt.
Ja, mein Opa, oh, der war einfach wirklich ein genialer Typ. Der hat erst mal in der Fabrik gearbeitet und hat dann ziemlich schnell festgestellt, nee, also das ist nichts für mich, ich muss die Sprache lernen, ich muss einfach Deutsch sprechen können. Und irgendwann hat er beschlossen, Übersetzer zu werden und hat als Übersetzer dann beim Gericht irgendwann angefangen, Deutsch-Türkisch zu übersetzen. Und das muss man sich mal vorstellen, der hatte in der Türkei, vielleicht ganz kurz, er war ohne Vater, er ist ohne Vater aufgewachsen und hat dafür gesorgt, dass seine drei Brüder studieren konnten. Und er wollte eigentlich auch immer studieren, aber er war der Älteste und hat einfach die ganze Zeit nur gearbeitet, damit seine Brüder studieren konnten.
Genau, der Älteste musste quasi so ein bisschen den Vater ersetzen und arbeiten und gucken, dass das Geld da ist.
Genau, und dann war es aber immer so, dass er... Ich weiß, dass er uns das als Kind immer gesagt hat, er wollte so gerne studieren. Und dann hat er die Chance bekommen, nach Deutschland zu kommen. Und dann war es nicht genug für ihn, dass er gedacht hat, nee. Und dann ist er halt als Dolmetscher dann zum Gericht gegangen und übersetzt.
Und ich finde es, auch wenn ich das schon gelesen habe von dir, dein Opa hat es ja nicht gemacht aus strategischen Überlegungen. Ich lerne jetzt mal Deutsch, um da irgendwie besser anzukommen. Sondern er wollte das. Er wollte nicht nur sich zurückziehen und arbeiten in der Fabrik. Er hatte diese Leidenschaft, die Sprache zu lernen und auch zu vermitteln zwischen den Welten.
Ja.
Dolmetscher ist so ein bisschen eine Berufung von ihm geworden, ne?
Absolut. Und er wollte auch, dass wir alle Dolmetscher werden.
Ja,
also
genau.
Das war ja so, jedes Mal, wenn wir zu Opa gegangen sind,
die Kinder und
Zeitungen
Enkel
hingelegt, so, jetzt übersetzt mal von Deutsch auf Türkisch oder andersrum. Und es war dann schon irgendwie, ach Opa, bitte nicht. Und alle haben eigentlich nur die Augen verdreht und er hat gesagt, ihr müsst alle Dolmetscher werden. Er hat mich auch mal mitgenommen. Ich war mal beim Gericht mit dabei, das hat mich ziemlich abgeschreckt, muss ich sagen, weil das ging alles so schnell und ich konnte gar nicht richtig, ich habe erstmal nicht verstanden genau, um was geht und er hat schon gleich angefangen zu übersetzen.
Ja, simultan auch, ne? Das ist ja nochmal eine besondere Challenge,
genau.
Also gleichzeitig hören und übersetzen.
Genau, und das war aber so seine Passion, er hat aber auch Sprachen geliebt, also man muss sich das so vorstellen, mein Opa hatte echt so einen Stundenplan, also von montags bis sonntags und dann stand Arabisch, dann stand da irgendwie Russisch und er hat immer wieder seinen Walkman aufgesetzt, die Kopfhörer und hat die ganze Zeit nur Sprachen gelernt. Also das war total Wahnsinn eigentlich, der Mann, der war über 80 und hat trotzdem noch weitergemacht, also weiter Sprachen gelernt und ich war da auch schon auch stolz drauf, weil wenn wir dann unterwegs waren und er irgendwie mitbekommen hat, da ist irgendwie eine griechische Familie oder so, auf einmal hat er irgendwas Griechisches gesagt oder, also es war schon richtig, richtig cool. Also so im Nachhinein denke ich, das war einfach genial, ne? Dass er das so im hohen Alter dann noch weiter gemacht hat.
Ja, großartig.
Ich bin echt stolz drauf, ja.
Er wird sich freuen, jetzt dein Buch zu sehen von der Enkelin, dass sie.
Ja.
Und wird es übersetzen wahrscheinlich in alle möglichen
wahrscheinlich
Sprachen.
Er übersetzt wahrscheinlich fleißig.
So, und dann dein Vater, mal nächste Generation, dein Vater ist hier geboren in Deutschland und hat aber trotzdem so zwischen Deutschland und Türkei so ein bisschen gelebt. War so ein bisschen ein Draufgängertyp, ne?
Oh,
beschreibst
ja
du ihn mal.
So, ja, mein Papa war ein gut aussehender, sportlicher, also er hat sehr viel Sport gemacht und auch so schon so ein Frauenheld. Also so wie ich das mitbekommen habe, war der schon sehr beliebt auch bei den Frauen und ja. Ich glaube, der hat die 70er sehr genossen.
Wurde es dann so auch so Welle der Befreiung und so war in Deutschland? Okay, alles klar. Wir haben eine Ahnung davon. So, und jetzt gibt es aber eine Sache, eine Episode, die für dich dann ganz wesentlich geworden ist. Er hat nämlich deine Mama kennengelernt in der Türkei, bei einem Besuch in der Türkei.
Ja.
Und wenn ich das, du erzählst es gleich. Aber er hat eine Mama gesehen, da war das ein 15-jähriges Mädchen und hat gesagt, das ist die hübscheste, die will ich haben.
Ja, genau. So war es. Also sie saß auf dem Traktor mit ganz vielen Frauen und mein Papa, ja, wie alt war er da? Ich glaube, der war gerade 20. Und dann hat er sie gesehen und hat gesagt, das ist die hübscheste, die möchte ich haben.
Und dann, als könnte man das mal so sagen. So ja. Als Mann, die will ich haben.
Genau, und das war so ein Dorf halt, da kennt sich halt jeder. Und dann hat er gefragt, wer das ist. Und dann ist er dann mal zu meinem Opa, also zu ihrem Vater dann hin und hat gesagt, ich möchte sie heiraten. Man muss dazu sagen, Papa ist Mercedes gefahren, kommt aus Deutschland. Also da ist natürlich die Familie sehr schwach geworden.
Und das heißt, die Familie hat dann gesagt, ja, das mach mal, Mädel.
Ja, also mein Opa, der war gleich hin und weg.
Das ist jetzt der Opa mütterlicherseits, muss man sagen. Andere Opa, nicht der, von dem wir vorher gesprochen haben.
Nee, das ist mütterlicherseits Opa, der fand meinen Vater ganz toll. Und mein Opa hat zu meiner Mutter gesagt, bei dem wirst du es gut haben, der kommt aus Deutschland, der hat Geld. Und meine Mutter wollte überhaupt nicht heiraten. Also sie wollte
nicht nach Deutschland. Ja. Und sie war im Übrigen 15 und hat dann mit 16 geheiratet.
Ja, genau.
Sag mal, im Nachhinein, war das schon so eine Art dessen, was man als Zwangsheirat bezeichnet?
Ja, definitiv war es eine Zwangsheirat, ja. Also das war gegen ihren Willen, sie wollte es absolut nicht. Sie wollte Anwältin werden, das war ihr Wunsch. Mhm. Sie wollte die Schule weiterhin besuchen und dann wurde sie da rausgerissen aus der Schule und dann hieß es, du musst ihn heiraten. Ja, gegen ihren Willen.
Dann kommt sie gegen ihren Willen nach Deutschland, mit 16 verheiratet, mit 17 schwanger.
Ja.
Mit dir.
Ja.
Und bekommt ein Baby, ein kleines Mädchen, bei dem sie sofort sieht, bei der Geburt, da stimmt was nicht. Die Hände sind anders und die Beine auch. Wie war das für deine Mama?
Also ich bin Muttertag auf die Welt gekommen und
am 8. Mai.
Am 8. Mai, genau, 83. Und für meine Mutter, sie hat das immer so bezeichnet, es war für sie sehr schlimm und ein Schock, dass sie mich so gesehen hat. Und man muss natürlich aber auch dazu sagen, sie konnte kein Deutsch und sie hat das nicht verstanden, was die Ärzte gesagt haben. Sie hat auch nicht meinem Vater so richtig getraut, auch nicht geglaubt, was er ihr erzählt. Und von daher wusste sie jetzt nicht, was das heißt, was mit mir jetzt passiert. Weil sie redet nicht so gerne über die Zeit, aber ich habe sie damals schon gefragt und sie sagt, es war sehr, sehr hektisch. Und die Ärzte, und sie wusste nicht so genau, was passiert und sie hatte sehr, sehr viel Angst. Ja.
Wir könnten noch länger über deine Eltern reden, jetzt vielleicht nochmal nur so viel. Ihre Ehe war nun nicht so die glücklichste Ehe. Und du hast zwei Schwestern noch, ne?
Mhm.
Eine, die ist 11 Monate.
Ja, genau.
Nach dir geboren.
Ja.
Und dann hast du noch eine jüngere Schwester, die kam ein paar Jahre später.
Ja, sie kam 9 Jahre später. Ja, ja.
Und dann ist die Ehe deiner Eltern auch auseinandergegangen.
Genau, eigentlich war das schon abzusehen. Also das haben wir schon, meine mittlere Schwester und ich, wir haben das schon mitbekommen. Mhm. Das ist nicht gut funktioniert mit den beiden. Und dann kam aber trotzdem dann die Jüngste noch zur Welt und das hat sich dann noch mal ein paar Jahre verzögert, aber eigentlich war
im
das
Grunde
schon
war das klar.
Ja, ja, es war klar, ja.
Deine Kindheit, Julia, du hast gesagt 20 Operationen in den ersten 6 Lebensjahren, so etwa.
Genau.
Also das heißt, Dysmelie, die Fehlbildungen an den Gliedmaßen wurden immer wieder behandelt, da wurde alles Mögliche gemacht. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
Ja, also es wurden ganz viele OPs an den Beinen gemacht, also die Hände gar nicht. Aber ich habe sehr oft, also es ist mittlerweile schon weniger geworden, aber früher habe ich ganz viele so Bilder bekommen. Also ich habe mich direkt im Bett gesehen oder auf einmal mittendrin irgendwie so ein schnelles Bild an mir vorbeigezogen.
So Flashback.
Genau, genau. Mhm. Und es sind so, ich kann sehr, sehr weit zurückgehen. Also ich kann mich wirklich daran erinnern, wie ich mit einem Schnuller im Bett sitze. Und es muss eine sehr prägende Zeit gewesen sein. Ich habe mich sehr oft alleine wahrgenommen, also im Zimmer alleine, im Dunkeln. Und diese Betten mit Gitter, also so. Aber es war auch so, dass ich sehr, sehr schöne Erinnerung zwischendrin trotzdem hatte.
Es gab eine Schwester Gabi, ne?
Ja, die genau. Genau, Schwester Gabi, sie war wie so eine Mutter für mich. Also sie war meine Bezugsperson. Es gab sicherlich noch ganz viele andere tolle Schwestern, aber sie war für mich so wie Pippi Langstrumpf, weil sie hatte so rote, lange Haare mit 2 Zöpfen.
Okay.
Und deswegen war das so die Pippi Langstrumpf mit Sommersprossen. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass sie mich sehr oft mitgenommen hat in die Zimmer. Also ich war viel bei ihr auf dem Arm. Und meine Mutter sagt auch, wenn sie mal zu Besuch kam, war es eigentlich immer Schwester Gabi. Und Schwester Gabi hatte keine Kinder. Und von daher war ich, glaube ich, auch sowas, ja, also wir hatten eine sehr innige Beziehung. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich die Schwester Gabi dort getroffen habe und auch, ja, immer noch Kontakt zu ihr habe.
Du warst ganz oft im Krankenhaus. Also allein 20 Operationen mit den Zeiten drumherum. Das heißt, du hast im Grunde, ach, ich weiß nicht, halb kann man wahrscheinlich nicht sagen, aber doch sehr viel Zeit im Krankenhaus verbracht.
Ja.
Das ist zumindest so prägend wie das zu Hause auch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war, meine Einschulung war auch in der im Krankenhaus. Mhm. Durch die letzte, also mit 6 dann nochmal die OP vor der Amputation, diese große OP nochmal. Ich weiß, dass ich da mit Sicherheit ein halbes Jahr im Krankenhaus lag. Und das war auch sehr üblich, dass man auch lange im Krankenhaus lag. Mhm. Das ist ja heute nicht mehr so. Und die Eltern waren ja auch nicht da. Also meine Mutter hat ja relativ schnell die mittlere Schwester bekommen. Das heißt, man hatte halt auch nicht so diesen Kontakt zu der Familie, wie es vielleicht normal üblich wäre.
Du bist dann in die Schule gekommen. Sag mal kurz zur Schulzeit. Also du warst ja im Grunde, hattest das Potenzial, die doppelte Außenseiterin zu sein, nämlich ein Mädchen mit Migrationshintergrund und ein Mädchen mit Behinderung. Wie hast du die Schulzeit erlebt?
Ich habe es gar nicht so erlebt. Ich habe mich auch nicht irgendwie benachteiligt gefühlt oder anders gefühlt. Ich war tatsächlich die Einzige in der Klasse mit Migrationshintergrund. Also wir waren mit Sicherheit, ich weiß es nicht, vielleicht 30 Schüler oder so. Und ich war die Einzige mit Migrationshintergrund, die auch zum Beispiel kein Weihnachten gefeiert hat. Und das war dann schon so, dass ich wunderbare, wunderbare Lehrerin hatte, die das ja genau wusste. Und wirklich auch unglaublich, wenn ich so dran denke. Und ich bin so dankbar, dass ich sie als Lehrerin hatte, die dann wusste, dass es bei mir zu Hause kein Weihnachten gab und alle Schülerinnen und Schüler beauftragt hat, mir Geschenke zu machen kurz vor Weihnachten. Und alle kamen dann mit Geschenken an. Ja. Also von daher, ich fand das genau das Gegenteil eher. Ich fand das einfach, ich habe mich nicht als irgendwie anders gefühlt oder sie hat sogar oft gesagt, komm mal her, Hülya, du mit deinen großen Kulleraugen. Und dann durfte ich immer bei ihr mit auf dem Schoß sitzen und dann wurde was vorgelesen und dann hat sie auch echt ganz oft, also ja, mich gestreichelt am Kopf. Also wirklich, das war sowas, auch was ganz Besonderes.
Es ist großartig, dass du das so sagen kannst. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also, dass du quasi so Integration, eine liebevolle Annahme erlebt hast.
Ja, und sie hat auch ihren Mann zum Beispiel, Nikolaus, weiß ich, der kam vorbei und hat dann hat mir was vor die Tür gelegt. Das war ihr Mann, das wusste ich halt. Und das hat, also von daher, ich fand das so, also wirklich, und das ist dann später, ganz viele Jahre später, mir dann klar geworden, was für tolle Unterstützer ich auch hatte, was für liebevolle Lehrer ich auch hatte. Also das
du
ist
warst ja in einem Internat, muss man dazu sagen, ne? Weil vor die Tür gelegt und so. Das heißt, es war auch, die Schule war ja viel mehr, war auch viel mehr Lebensraum als für Schülerinnen und Schüler, die nicht in ein Internat gehen.
Ja. Also von da, wo ich jetzt, von der Lehrerin, von der ich jetzt hatte, das war meine Grundschullehrerin.
War Grundschule? Ja. War noch nicht Internat?
Noch nicht, nein.
Okay, die Internatzeit kam später.
Später,
ja. Lass uns noch mal kurz nach Hause gucken zu dir. In der Zeit, dein Vater war auch gewalttätig. Zumindest hast du Prügel bezogen, bist geschlagen worden.
Ja.
Wie war das?
Mein Vater war, ja, also nach außen hin war das ein total charmanter
Strahlemann. Haben wir noch vor Augen, Mercedes.
Genau, und der hat, genau, und der konnte sehr gut mit Menschen reden. Also er war wirklich, der konnte alle so auch um seinen Finger wickeln, das hat er schon ganz gut gemacht. Aber zu Hause als Vater habe ich ihn sehr, sehr gewalttätig erlebt. Also der hat von nichts zurückgeschreckt, also der hat eigentlich, wie soll ich das sagen, es gab eigentlich immer irgendwas auszusetzen an mir. Also es war immer so, dass ich nie was richtig gemacht habe. Es war, für mich war das sehr oft sehr stressig, zu Hause zu sein. Also wir haben am Tisch gesessen und ich wusste, es passiert gleich wieder was. Es fing damit an, dass ich zum Beispiel zu langsam gegessen habe oder vielleicht irgendwas gesagt habe, was ich nicht sagen sollte. Und der ist dann immer recht schnell ausgeflippt. Also, ja.
Also es gibt überhaupt keine harmlose Gewalt in der Familie. Gewalt ist nie harmlos. Aber um das nochmal so uns vor Augen zu führen, es war nicht nur eine Ohrfeige, sondern es war auch, du bist mit Gegenständen geschlagen worden.
Ja.
Es war eine Situation der Unsicherheit. Eigentlich, du erzählst von Schwester Gabi, du erzählst von der Grundschullehrerin, aber zu Hause war anders.
Mhm. Zu Hause habe ich das immer als sehr stressig empfunden. Ich hatte das Gefühl gehabt, ich kann nicht so sein, wie ich möchte. Es ist alles falsch. Ich scheine irgendwie nicht liebenswert zu sein. Und es war auch sehr viel so, dass ich mich in der Schule gar nicht richtig konzentrieren konnte, weil es hieß dann, wenn du nach Hause kommst, dann wird's richtig, also dann wirst du wieder richtig Schläge bekommen und hat gesagt, komm du mir nach Hause, dann weißt du Bescheid. Und es war immer so ein, ich habe das auch nicht verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, warum der mich eigentlich nie so geliebt hat oder warum er das mir nicht zeigen konnte. Das habe ich überhaupt nicht verstanden und habe ihm gedacht, stimmt irgendwas nicht mit mir, ja? Also das war, du verstehst es als Kind nicht. Und deswegen denke ich halt, vielleicht hat meine Lehrerin irgendwas gespürt. Vielleicht hat sie irgendwas gemerkt, weil das, was ich nicht zu Hause bekommen konnte, haben mir irgendwie andere gegeben. Das ist mir dann erst später, Jahre später bewusst geworden.
Du warst dann ja auch, du warst auf dem Internat, warst dann sogar mal in der Türkei ein Jahr lang auf einem Internat, hast also doch wesentliche Teile deiner Jugendzeit auch außerhalb des Zuhauses verbracht. War das für dich wertvoll? Oder so ein bisschen ein Fluchtpunkt?
Ja, also in der Türkei, das war ja, ich war ja nur ein Jahr im Internat, das war so ein Gefühl, was ich auf einmal hatte, ich möchte hier bleiben. Also einfach aus mir heraus.
Als ihr mal in der Türkei wart,
genau,
ne?
Wir waren im Urlaub.
Ich würde gerne da bleiben.
Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt hier bleiben. Und meine Eltern, wie, ja, warum? Ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, ich möchte einfach jetzt hier sein. Und dann haben die einfach recherchiert und geguckt, was kann man da machen. Und dann haben die mich nach Ankara geschickt. Das ist ein Mädcheninternat, eine religiöse, muslimische Schule. Mhm. Und dann haben sie mich dahin geschickt. Und dann war ich mit meiner, also meine Schwester sagte dann, die mittlere, ich möchte gerne mit. Hülya soll da nicht alleine, ich gehe mit. Und dann waren wir zu zweit. Und da auf dem Internat, ja, meine Eltern waren in Deutschland, wir in der Türkei. Ich fand's gut, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Und irgendwie fühlte sich
das... Wie alt warst du da?
12. Mhm. So, 12, ja, genau. Und ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Also ich habe nur so gedacht, es könnte ganz lustig werden, weil so wie Honey und Nanny, ne, die, so habe ich mir das vorgestellt. Und dann habe ich aber die Erfahrung gemacht, es geht schon ein bisschen strenger dazu. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das eine Jahr dort war.
Du hast da Heimweh gehabt nach dort und dort Heimweh nach da.
Ja.
Ne? So ein bisschen hin und
so
her.
So ein bisschen hin und her. Und als ich dann da war, habe ich gedacht, ich vermisse irgendwie meine Freunde, meine Lehrerin. Und das war dann so, dass ich gesagt, und dann war natürlich der Grund, natürlich auch, dass ich schnell eingesehen habe, dass da die medizinische Versorgung einfach schwierig war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich möchte wieder zurück nach Deutschland.
Stichwort Medizin, das ganze Thema ging ja weiter. Deine Erkrankung und dann gab es, wir springen mal, als du 18 warst, wurden die Beine amputiert. Die hattest du ja vorher. Da gab es Komplikationen. Was hat dieser Schritt für dich bedeutet?
Also es hieß, als ich noch klein war, dass irgendwann mit 18 ich nochmal kommen sollte und dann wird nochmal geschaut. Weil also mit 6 Jahren war dann so ein Cut. Und dann wirklich bis zum 18. Lebensjahr dann einfach gar nichts mehr. Und ich wusste, dass ich irgendwann mal da mal ins Krankenhaus gehe. Aber ich habe jetzt auch nicht mit einer Amputation gerechnet. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt mal dahin. Ja, es wurde dann auch mit der Zeit ein bisschen schwieriger mit dem Laufen, Entzündung kam und etc. Und dann bin ich dahin gegangen und dann habe ich einen tollen Arzt gehabt, der mir gesagt hat oder empfohlen hat, er sagte, du, Hülya, rechts mit dem Bein, das hat keinen Wert. Ich glaube, es ist besser zu amputieren. Dann kannst du mit einer Prothese laufen. Das ist ganz gut, weil da ist einfach nichts mehr machbar. Und links hatte ich eigentlich konnte ich so ganz gut noch bewegen. Und da habe ich gedacht, ja, okay.
Das war also der Plan, das linke Bein bleibt.
Bleibt.
Und dann, okay, machen wir das rechte.
Das rechte, wobei das linke einfach ein Fixateur nannte sich das, so eine Titanschraube. Mhm. Eine Titanschraube eingesetzt wurde, Entschuldigung, Fixateur war auch mal überlegt worden. Dann haben sie gesagt, nee, machen wir nicht. Aber eine Titanschraube unterm Fuß eingesetzt wurde. Und ja, dann war es so, dass die sich aber dann das zweite Bein, also das linke Bein, dann tatsächlich die Schraube sich gelöst hat. Und dann war wieder eine Entzündung drin.
Ja. Und dann wurde das linke Bein auch amputiert.
Dann wurde es auch amputiert, genau. Und das war, ich habe sehr, sehr viel Angst gehabt vorher. Also beim ersten Bein komischerweise noch nicht. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich denke, wahrscheinlich habe ich noch gedacht, ja gut, ist das eine Bein, aber ich habe ja noch das andere Bein. Ne? Also. Aber dann war es so, beim zweiten war es dann schon so endgültig. Und ich hatte es schon vorher sehr viel Angst gehabt. Ich habe viel geträumt, dass ich das Bein schwarz angelaufen ist und etc. Also so viele komische Träume. Und ich hatte einfach Angst, dass ich vielleicht danach nochmal operiert werden muss oder dass ich vielleicht gar nicht mehr laufen kann. Und ich wollte eigentlich nur meine Ausbildung machen. Und ich wollte einfach ganz, ganz normal einfach meine Ausbildung abschließen und habe dann nicht nochmal an so eine OP gedacht.
So, und das hast du auch gemacht. Du hast eine Ausbildung gemacht. Du arbeitest bei der Handelskammer oder hast da gearbeitet?
Handwerkskammer, ne?
Handwerkskammer, ja. Und inzwischen auch mit deiner Schwiegermutter eine Modeboutique. Aber um eine Schwiegermutter zu haben, musste da noch ein Mann in dein Leben treten. Dennis nämlich. Das ging irgendwie über Facebook, hatte aber nichts mit Dating zu tun, sondern ihr habt euch da irgendwie kennengelernt und euch dann verabredet.
Ja,
dem Vorzeichen keine Beziehung.
So war es, genau. Ich bin bei ihm einfach aufgeploppt. Wir hatten eine gemeinsame Freundin und dann haben wir ganz klar von Anfang an gesagt, wir wollen keine Beziehung. Das ist super, er will auch keine Beziehung, ich auch nicht, ist wunderbar. Wir können uns aber einfach nett unterhalten. Ich wusste, er kommt aus dem Schwabenland und ich aus NRW. Das wäre so oder so nicht, habe ich gedacht. So
geht
oder
ja
so
nicht zusammen.
Geht nicht einfach. Ja, ich bleibe nur schön hier im Ruhrgebiet.
In der Welten dazwischen.
So, genau. Und dann haben wir gedacht, oh ja gut, wir haben beide nichts vor, also können wir uns auch mal am Wochenende einfach mal so treffen. Das war Frankfurt auf dem Rastplatz, ganz, ganz unromantisch. Und dann haben wir uns da getroffen.
So, und dann hast du einen Schwaben geheiratet und ihr seid dann auch ins Schwabenland gezogen. Was hat das für deine Eltern, deine Familie bedeutet?
Meine Mutter war zu der Zeit schon in der Türkei wieder zurück. Also sie lebt ja schon mittlerweile seit 15 Jahren in der Türkei. Mein Vater, der hat halt noch im Ruhrgebiet gewohnt, als ich gesagt habe, als dann irgendwann die Entscheidung stand, ich ziehe dann doch ins Schwabenland. Vor allem meine geliebte Oma, die auch in Deutschland gewohnt hat, dann war das schon auch so schwierig, glaube ich. Also auch so, wie jetzt verlässt sie jetzt komplett NRW. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es ist richtig so, das zu tun.
Und wie ist das mit der Kultur und mit dem Glauben und mit der Identität, die da sich ein Stück weit zumindest verändert?
Im Schwabenland, oder?
Nee, für die Familie. Wenn jetzt das türkische Mädchen und muslimischer Hintergrund und so. Und NRW ist jetzt gar nicht so weit weg, würde ich mal sagen.
Ja, das stimmt. Aber ja, also tatsächlich, wenn mein Vater vor der Scheidung, hätte er mit Sicherheit auch ein Problem damit gehabt, einen Christen oder einen Deutschen. Aber der hat ja später dann selber eine Katholikin geheiratet, also nachdem er sich von meiner Mama scheiden lassen hat. Deswegen war das jetzt für ihn auch kein Thema.
Keine
mehr.
So ganz große Hürde.
Nee, das war es nicht.
Julia, wenn man deine Geschichte jetzt so hört bis hierher, dann kann man verstehen, dass Schuld und Vergebung und verletzt worden zu sein buchstäblich ein Thema für dich ist. Mhm. Wie zeigt sich das? Hast du vergeben gelernt?
Es hat sich so gezeigt, dass ich damals irgendwie nicht so verstanden habe, warum man nicht mal so eine tiefe Wut oder auch Trauer in mir steckt. Warum ich manchmal das Gefühl habe, ich kann mich nicht so richtig öffnen. Das ist wie so eine Art Barriere. Mhm. Und ich habe das auch in Beziehungen manchmal auch erlebt, dass ich dann gedacht habe, so ganz hingeben konnte ich mich nicht. Also das war
ganz
so
öffnen.
Genau, ich konnte mich nicht so ganz öffnen. Es war so, dass ich manchmal auch nicht verstand, warum bin ich jetzt auf einmal so wütend? Woher kommt so viel Wut? Woher kommt so viel, manchmal auch Hass? Also Hass in dem Sinne gegenüber mir selbst auch. Dass ich denke, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwas scheint mit mir nicht in Ordnung zu sein. Nicht auf körperlicher Ebene, wohlgemerkt. Also das war gar nicht das Thema.
Es ging nicht um die Beine.
Es ging nicht darum, dass ich eine Behinderung habe. Mhm. Das denken viele Menschen. Aber das war überhaupt nicht so. Irgendwie wusste ich als kleines Kind schon, dass ich so in Ordnung bin, wie ich bin, mit dem Körper. Das war so klar. Ich weiß nicht. Das war irgendwie für mich als Kind völlig klar, dass das nicht schlimm ist, dass ich so aussehe. Aber ich hatte gemerkt, dass in mir noch unverarbeitete Dinge noch schlummern. Also, und irgendwann bin ich Menschen begegnet. Ich sage immer, ich habe ganz viele Engel um mich gehabt, die von Vergebung erzählt haben. Also meine Arbeitskollegin von Vergebung, von Jesus. Und ich habe immer gesagt, oh, also das ist irgendwie, weiß ich nicht, hört sich so christlich an und ich bin ja keine Christin so. Und aber mit dem Islam, so bin ich aufgewachsen, nicht so streng religiös, aber ich konnte mit dem Thema nicht viel anfangen, mit Vergebung. Bei uns in der Familie wurde nie darüber geredet, was ist Vergebung. Aber ich habe erfahren, dass Jesus ziemlich präsent ist, wenn man Thema Vergebung und Jesus, das ist irgendwie so.
Hat miteinander zu tun.
Hat miteinander
eine Hauptbotschaft.
So, genau. Ja. Und ich wusste auch nicht, was es heißt zu vergeben, bis ich auf so ein Seminar gegangen bin. Und da ging es um Familienaufstellung. Und ich habe relativ schnell gemerkt, oh, okay, ich glaube,
das ist ein Thema.
Irgendwie ist das ein Thema. Ich glaube, das ist so unabhängig davon, woher die Menschen kamen, welche Religion etc. Das hat da auch nicht so eine Rolle gespielt. Aber ich habe ziemlich schnell irgendwie gespürt, dass da in mir irgendwas rumschlummert, was in Heilung gebracht werden muss. Und so bin ich mit dem Thema Vergebung in Kontakt gekommen und habe tatsächlich auch, das war jetzt nicht so, ach, ich vergib jetzt einfach mal, das ist mal so eben schnell am Wochenende mal so einen Kurs gemacht und fertig.
Kann gar nicht gehen. Das ist ja so ein Prozess. Gehen. Ja, ist ja klar.
Genau. Das ist so ein Prozess.
Aber hast du gelernt oder bist du dabei, Vergebung zu lernen, also anderen zu vergeben?
Absolut.
Deinem Vater?
Ja, ich habe mit 28 ging die Reise los und ich bin mittlerweile 41 und ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viel geheilt worden ist. Und zwar, sind Dinge passiert und die waren vielleicht nicht schön, aber ich bin völlig im Frieden damit. Es hatte sich vorher so angefühlt, als wären ganz viele Fesseln, Ketten um mich herum. Und irgendwie nicht, es fühlt sich auch nicht frei an, wenn du ganz viele Ketten um dich herum hast. Und es ist wie so, als ob sich diese Kette, als ob die sich gelöst haben. Aber das geschah auch jetzt nur durch die Vergebung. Ich glaube, also für mich war das der Weg daraus, aus dem. Und ich bin völlig, völlig fein damit mittlerweile, was passiert ist. Und ich habe früher immer gedacht, ich kann da nichts mehr dran ändern und das muss ich jetzt einfach so hinnehmen, das Kind, was geschlagen wurde, etc. Aber ich habe gemerkt, die Geschichte einfach für mich nicht mehr das Drama ist, was es mal war, sondern das ist völlig in Frieden damit und es ist nicht so, dass das innerhalb von ein paar Monaten passiert ist. Das ist ja, wie gesagt, ein Prozess. Ich bin seit über 15 Jahren dabei und es passiert immer wieder.
Das ist total eindrücklich, wenn ich dir so zuhöre, wenn du das so erzählst. Und auch, es ist total glaubwürdig und zugleich spüre ich auch so einen gewissen Widerstand zu sagen, hey, aber um jemanden zu vergeben, braucht es auch von dessen Seite irgendwie eine Reaktion, irgendwo ein Eingeständnis, dass es ihm leid tut, irgendwo eine Response darauf. Ist das so oder ist das etwas, was vor allem von dir ausgeht, dass du vergibst und das verändert für dich die ganze Lage?
Ich habe es tatsächlich so erlebt, dass ich das nicht ausgesprochen habe, also nicht bewusst meinen Eltern irgendwie so zu der Zeit gesagt habe. Aber ich habe gespürt, dass wenn ich das Thema angehe und damit Vergebung praktiziere, dass es scheinbar im Außen auch sich was verändert, ohne dass ich da jetzt groß das aussprechen muss. Mhm. Das ist so eine ganz, also das ist sehr, sehr schwierig, das zu erklären. Das ist wirklich, manchmal, da reichen einfach auch die Worte nicht, um das genau zu beschreiben, was ich meine. Aber du hast ein Bild von dieser Person und du lässt es zu, dass sich das Bild von dieser Person sich verändert. Aber das ist so, dass ich das aktiv selber mache und du siehst auf einmal, dass sich das Bild, was vorher war, das schwarze, graue Bild, auf einmal sich, dass das heller wird.
Mhm. Kriegt und du, andere Konturen.
Genau, und ja. du siehst plötzlich die Person in einem anderen Licht. Und du hast, natürlich kam auch zum Schluss auch so, dass ich es mit meinem Papa schon auch mal angesprochen habe. Also es kam an einen Moment, wo ich das letzte Mal mit 18, wo er noch mal richtig gewalttätig wurde. Und wo ich ihm einfach Sachen an den Kopf geworfen habe, was ich niemals als Kind mich getraut hätte.
Einfach auch, dass du ehrlich werden konntest. Ne?
Genau.
Dass man was raus konnte.
Genau. Und es war dann so, ich habe ihm das gesagt. Ich habe gesagt, ich fand es richtig blöd von dir, wie du dich verhalten hast. Ich
fand's. Aber es war dann nicht die Voraussetzung dafür, dass irgendwann Vergebung möglich wird, sondern es war im Prozess, ist das überhaupt erst möglich geworden, mal Dinge anzusprechen und auszusprechen.
Genau. Und es war auch für mich, ohne dass jemand sich entschuldigt, funktioniert es trotzdem. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also Vergebung funktioniert auch, ohne dass der andere mir was sagen muss. Es funktioniert. Also ich habe es selber erfahren. Von daher glaube ich, dass Vergebung auch sehr glücklich machen kann. Und dass diese alte Geschichte die alte Geschichte ist, aber dass es keine Auswirkungen mehr auf mein Jetzt hat.
Das ist eine ganz starke Erfahrung. Danke, dass du das so erzählst. Und ich glaube, wenn wir so jeder und jede, die uns zuhören, so die eigene Geschichte bedenken, dann kann man da vielleicht einfach mal zuhören und denken, okay, Vergebung funktioniert auch, ohne dass da erstmal eine Entschuldigung da ist. Danke dafür, Hülya. Zu diesem Podcast gehört eine kleine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Neben dir steht ein Glas. Zieh das doch mal zu dir her.
Ja.
Darin hat es lauter Lose. Hoffnungslose, sagen wir, zieh einfach mal eins raus. Ja, darauf ist irgendein Spruch, irgendein Zitat. Es können die unterschiedlichsten Worte sein. Lies mal vor und kommentiere es. Du kannst zustimmen, du kannst ablehnen, du kannst es für nichtig erklären, was auch immer.
Hoffnung ist das einzige Gut, das allen Menschen gemein ist. Selbst diejenigen, die nichts besitzen, besitzen noch Hoffnung. Hoffnung ist das einzige Gut, das allen Menschen gemein ist. Selbst diejenigen, die nichts besitzen, besitzen noch Hoffnung.
Muss man kurz sacken lassen. Hoffnung hat nichts mit Geld zu tun, nichts mit Besitz, sondern etwas, was jeder Mensch haben kann.
Mhm.
Hast du Hoffnung?
Mir kam gerade, Hoffnung hat so auch viel mit Vertrauen zu tun. Und Hoffnung hat aber auch was mit Loslassen zu tun für mich persönlich.
Mhm.
Also,
ja, sag mal.
Auch nicht keine Kontrolle über irgendwas zu haben, sondern einfach.
Ah ja.
Also, so, das sagt für mich Hoffnung einfach aus. Und es ist unglaublich wertvoll und wichtig, dass man die Hoffnung hat.
Wenn du die Fäden nicht in der Hand hast, die Kontrolle nicht hast, das Vertrauen darauf, dass es doch gut werden kann.
Ja. Also, so hat sich das für mich einfach auch bestätigt in meinem Leben. Deswegen. Mhm.
Du bist schon ein Hoffnungsmensch.
Danke.
Sag mal, Stichwort Behinderung nochmal, die ja dich dein Leben lang schon von Anfang an begleitet und du von Anfang an so eine Normalität erlebt hast. Wie du das sagen kannst, finde ich großartig. So wie ich bin, so bin ich, das gehört zu meinem Leben. So sehe ich aus, das bin ich einfach. So eine Unbeschwertheit, die vermittelst du ja auch auf Insta. Und das ist, glaube ich, was Menschen auch anrührt und irgendwie ihnen gut tut. Trotzdem, Behinderung und Inklusion, das ist auch ein Thema. Es sollte sich ja auch, es müssen sich Dinge verändern. Du bist vielleicht behindert, oder das kann man so sagen, hat man so gesagt immer, hast eine Behinderung, aber du wirst es vor allem auch dadurch, dass viele Dinge nicht behindertengerecht sind. Was muss sich ändern in Deutschland? Wo erlebst du da die Hürden besonders hoch?
Ja, es gibt natürlich schon ein paar Punkte halt. Natürlich gibt's das, egal wo man, also wenn mein Mann und ich zusammen unterwegs sind, auch gerade so im Nachtleben ist das ja dann halt auch immer so, du musst erstmal irgendwie so eine Bar finden, wo du halt auf die Toilette gehen kannst. Also es ist auch so, mit Prothesen ist das noch alles ganz gut zu machen. Aber mit Rollstuhl hast du nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf viele also Dinge. Ich weiß, wo mein Sohn ganz klein war, mit dem irgendwie mit dem Kinderwagen und mit meinem Rollstuhl auf die Toilette zu kommen. Muss erstmal eine Toilette finden, wo man zu zweit reingehen kann. Aber auch natürlich auch zum Beispiel Arztpraxen, die du dir nicht selber raussuchen kannst. Wo du einfach gucken musst, wo ist denn jetzt eine Praxis, wo ich auch reinkomme. Ich war schwanger und dann kam, das Problem war dann, ich kam dann mit dem Rollstuhl nicht mehr durch die Tür auf die Toilette und ja, da musste ich meine Ärztin zum Beispiel wechseln. Oder halt die Bahn. Also ich meine, das ist echt immer noch so, dass du nicht flexibel oder spontan sein kannst, dass du es einen Tag vorher 24 Stunden erstmal bei der Bahn anmelden musst, dass du irgendwo hin möchtest. Und ja, also wie oft Dennis mich schon überall hochgetragen hat, das ist schon natürlich auch ein Thema. Aber es ist auch zum Beispiel in so einem Kindergarten, war es nicht barrierefrei, also in einem Kindergarten, wo mein Sohn ist. Und ich habe das thematisiert und dann haben die gesagt, ja, ich hätte recht, da haben die nie vorher drüber nachgedacht. Wäre ja auch toll, wenn vielleicht mal ein Kind mit einem Rollstuhl auch in den Kindergarten reinkommt.
Wäre so eine Idee, die man haben kann, ne?
Genau, und das wurde dann tatsächlich auch umgesetzt. Ich denke halt auch, man darf jetzt auch nicht den Leuten die Schuld geben, ihr wollt das alle nicht, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, darüber zu reden und aufzuzeigen und zu sagen, Leute, guck mal da und da. Und die Leute sind eigentlich relativ offen und sagen, stimmt, das haben wir noch nie so gesehen, weil der einfach mit der Situation noch nie konfrontiert wurde oder so. Von daher gibt es schon auch einiges natürlich noch zu tun. Ich glaube, da sind wir gut auf einem guten Weg. Und ja, aber da verändert sich, glaube ich, gerade auch ganz, ganz
und
viel.
Dafür setzt du auch Akzente, einfach dadurch, dass du das auf eine ganz charmante, deine ganz eigene Art thematisierst. Sag mal, als Mama unterwegs zu sein, es gibt auch ein schönes Video, wo ihr zusammen Schlitten fahrt und so und ganz großartig. Aber das sind auch besondere Herausforderungen, wenn du mit deinem kleinen Sohn unterwegs bist. Also du hast das mit Kindergarten jetzt schon genannt und so. Wie erlebst du dein Mama-Sein speziell auch und wie reagiert dein Sohnemann auf dein Handicap und darauf, dass die Mama irgendwie anders ist?
Ja, also das ist immer ganz witzig mit meinem Sohn, weil er kriegt schon mit, dass ich keine Beine habe. Das hat er dann gesagt, Mama, du hast ja keine Beine. Habe ich gesagt, stimmt, du hast recht. Oder ich habe so kleine Stubis, so nennen die sich, so kleine Stiefelchen. Und dann versucht er auch manchmal da reinzugehen und selber mal damit zu laufen oder in meinem Rollstuhl. Er liebt es, in meinem Rollstuhl zu sitzen. Und er hat gesagt, wenn der Nikolaus kommt, er möchte gerne meine Stubis nehmen, weil da passt einfach viel mehr rein,
ja,
als
großartig.
Sein Stiefel.
Ja.
Und dann dachte ich, ja, der hat ja vollkommen recht. Und das haben wir dann auch so gemacht, vor die Tür meine Stubis hingestellt. Und das dachte ich, ja, das ist schon, der hat einfach recht und das ist auch total süß.
Und es gibt ganz neue Möglichkeiten.
Absolut. Also von daher, wie ist das? Es ist natürlich immer so, dass der Dennis immer mit dabei sein muss. Also wir können, der Rangi, so heißt unser Sohn, und ich, wir können nicht zusammen alleine sein, weil ist natürlich klar, er ist 4 Jahre alt und er ist wild und er haut ab und er weiß halt, dass die Mama auch nicht so schnell ist. Und von daher ist es natürlich schon so, dass wir immer, immer den Dennis dabei haben müssen. Das ist natürlich manchmal auch eine Herausforderung, ja, weil ich dann denke, ach, der Dennis, der braucht doch mal vielleicht ein bisschen Zeit für sich. Aber der macht das halt wunderbar. Und das ist ja auch nur eine gewisse Zeit. Also irgendwann wird er es auch bestimmt mit Sicherheit das auch verstehen.
Ja, und ihr seid so als unschlagbares Trio unterwegs. Das kann man schon merken. Julia, wir könnten noch stundenlang reden.
Sehr
aber
gerne, ja.
Zum Abschluss dieses Gesprächs, wir müssen irgendwann zum Ziel kommen. 3 Satzanfänge hätte ich noch für dich und ich bitte die zu vollenden, abzuschließen. Okay? Erster Satz. Für meinen Sohn wünsche ich mir von Herzen,
dass er einmal das macht, was er wirklich möchte, wofür er lebt.
Das größte Glück meines Lebens ist, dass ich
so viele wunderbare Engel an meiner Seite habe.
Das ist ein schöner Satz.
Ja.
Schön, wenn man das sagen kann. Mit meinem Buch will ich vor allem eine Botschaft vermitteln, und zwar?
dass Liebe immer und überall möglich ist, egal was für eine Vergangenheit man hat.
Ich wünsche dir sehr, Hülya, dass diese Botschaft bei vielen ankommt und dass du sie selber immer wieder erlebst und dass die Hoffnung, die du ausstrahlst, dich auch weiterträgt. Danke, dass du da bist.
Dankeschön.
Alles Gute dir, Gottes Segen. Und genau das wünsche ich euch auch. Eine Hoffnung, die euch trägt, eine Liebe, die euer Herz erfüllt und immer ein kleines Stück Himmel im Herzen. Wenn ihr euch noch weiter inspirieren lassen wollt, dann klickt doch mal rein auf hoffnungsmensch.de. Dort gibt es mehr zu hören, zu sehen und sogar ein Buch zum Lesen. Und damit euch alles Gute und viel Freude beim Weltverändern.